Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Die Six Nations waren vor der Austragung eigentlich eine Geschichte. Können die Engländer die Iren besiegen oder schaffen es die Iren, hier mit einem Grand Slam das Turnier zu gewinnen? Weil die November-Ergebnisse waren ganz fantastisch. Und jetzt scheint es eine dritte Nation zu geben, die sich hier als Spielverderber aufspielt. Das sind die Waliser. Sie gewinnen am Wochenende gegen England mit 21-13 und führen und grüßen von der Spitze im Moment bei den Six Nations. Und wenn das nicht ein Thema ist, worüber wir sprechen sollen, dann weiß ich es nicht mehr. Ich spreche mit einem unserer Experten aus der Sendung Vorpass aus unserem Rugby-Podcast, nämlich mit Donal Peoples über die Spiele. Hallo Donal.
Hi Andreas.
Donal, gibst du mir recht in der Annahme, dass es vor dem Turnier eigentlich nur hieß, können die Iren den Grand Slam gewinnen oder kann ihnen England in die Suppe spucken?
Ja, ich gebe dir schon recht. Also es waren halt die meisten Prognosen eher, wird es halt Irland oder England sein. Ich muss mal dazu sagen, dass ich halt zumindest gesagt habe, es würde auf jeden Fall auf den letzten Spieltag vielleicht drauf ankommen. Da scheint es so, dass es immer noch sein könnte. Also ist jetzt ein bisschen offener gestalten, würde ich mal sagen, oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall jetzt eine offene Geschichte und wir werden wahrscheinlich am letzten Spieltag erst die Entscheidung erleben, sollte es dann zum Aufeinandertreffen zwischen Wales und Irland kommen. Die Waliser haben am Wochenende im Principality Stadium zu Hause das erste Mal während dieser Six Nations gespielt und hatten die Engländer zu Gast. Die Engländer kamen gerade von ihren zwei Siegen vorher, beziehungsweise von ihrem großen Sieg gegen die Iren und waren vielleicht auch so ein bisschen favorisiert. Gerade auch, weil die Waliser in den letzten Jahren eher selten gegen die Engländer gewinnen konnten. Das letzte Mal, als sie einen großen Sieg errungen haben gegen England, das war 2015 bei der Weltmeisterschaft, da werden sich noch viele dran zurückerinnern.
Das ist auf jeden Fall ein guter Stichpunkt. Wir haben darüber gesprochen davor, ne? Also dass wir das beide in England geschaut haben, genau dieses Spiel.
Und das Spiel war tatsächlich so ein bisschen ein Vorreiter oder beziehungsweise eine Kopie dieses Spiels von 2015, weil die erste Halbzeit gehörte fast komplett den Engländern. Sie führten zur Halbzeit mit 10-3 und ich hatte während dieser ersten 40 Minuten die ganze Zeit das Gefühl, wow, die Waliser bestrafen sich hier selber mit ganz, ganz vielen Fehlpässen, mit ganz, ganz vielen Fehlern und die Engländer haben das eigentlich im Griff. Wie ging's dir?
Ja, also so ähnlich. Also wir hatten über die letzten Spiele immer so Dr. Jekyll und Mr. Hyde gesehen von Wales. Also sie könnten halt eine Halbzeit richtig toll und eine Halbzeit nicht so toll. Und hier war es halt nicht so ausgeprägt. Aber das sah schon so aus, als ob England irgendwie so warm wird und einfach mal so irgendwie die erste Halbzeit nutzt, um sich warm zu laufen und dann irgendwie wirklich aufdrehen wollten. Aber es ist irgendwie doch anders gegangen.
Die Waliser haben in der ersten Halbzeit nicht viel wirklich richtig machen können. Sie haben durch Gareth Enscombe in der 23. Minute zum 3-3 ausgeglichen, nachdem in der 17. Minute Owen Farrell für die 3-0-Führung gesorgt hatte. Aber dann gab es in der 26. Minute den Versuch von Tom Curry mit der Erhöhung von Owen Farrell und es stand 10-3. Dieser Versuch, fand ich, wurde den Engländern quasi geschenkt.
Ja, also das ist halt, ich war auch selber in England und die englische Medien haben es sehr genau unter die Lupe genommen, sozusagen. Das siehst du halt, wenn man das genauer anschaut, da gibt es immer diese links und rechts von dem Kontaktpunkt, also Pillar and Post oder so, kann man es auch so sagen. Dieses erste Verteidiger sozusagen. Und Justin Tipperick, der Nummer 7 von Wales, hatte vorher, ich glaube, Ben Youngs, also richtig doll umgetackelt und war dann sozusagen ein bisschen taktisch, hat ihn so versucht, am Boden zu halten. Und genau Tipperick hat gefehlt als erster Verteidiger sozusagen, weil man das sieht, Corey nimmt halt den Ball auf und geht zwischen der Kontaktpunkt am Boden und wo Tipperick gerade wieder aufsteht, also gerade diese Center. Also da muss halt einfach sagen, da muss man einfach wirklich ein Auge dafür entwickeln. Das war wirklich, wirklich extrem gut von England, von Corey hat gespielt letzten Endes. Und ein bisschen, man muss halt sagen, vielleicht ein bisschen schwach verteidigt, aber das kann auch passieren. Aber man hat es einfach gnadenlos ausgenutzt von England.
Aber die Engländer hatten doch das Spiel zur Halbzeit wirklich gut im Griff, oder?
Ja, also wie gesagt, für mich kam es so vor, also ich habe zu Hause mit der Familie geguckt und wir waren so beide, also mit meiner Familie waren wir halt so ein bisschen so, ja, das irgendwie scheint so, also so England so eine langweilige Nummer hat machen würde, die würde es halt irgendwie so Dominanz hat zu zeigen und irgendwie so führen und irgendwie so langsam und irgendwie nichts Besonderes, aber irgendwie so wirklich das Leben von dem Spiel raussaugen und wirklich einfach über die Linie bringen und irgendwie, ich weiß halt nicht, so langweilig ist halt das falsche Wort, aber irgendwie so irgendwie alles raus aus dem Spiel nehmen und irgendwie, ja, einfach gnadenlos gewinnen. So sah es halt zumindest aus in der Halbzeit. Zwar halt nicht irgendwie so ein prickelndes Spiel, fand ich, in der ersten Halbzeit. Das hat sich dann eher später entwickelt, aber England hat einfach so gezeigt, hey, das ist unser Plan, wir werden das halt durchführen und Wales hat irgendwie keine Lösung oder kein Gegenmittel dazu.
Das Principality Stadium war auch komplett still bis zur Halbzeit. Man hatte nur selten dann wirklich auch die Zuschauer mit reinnehmen können in dieses Spiel. Das änderte sich dann zur zweiten Halbzeit, weil auch dort gab es dann wieder viele Fehler, erst von den Walisern, so ungefähr bis zur 60., 65. Minute und trotzdem kamen sie ran mit jeweils zwei Penalty-Kicks von Gareth Anscombe zum 6:10 und zum 9:10. Und da war es nach 60 Minuten eigentlich eine sehr ausgeglichene Nummer und trotzdem hatte ich zu dem Zeitpunkt immer noch das Gefühl, ja, die Engländer werden das wohl nach Hause bringen können, wenn sie jetzt konzentriert in der Offensive spielen. Das haben sie allerdings nicht. In der 62. gab es noch einen Penalty-Kick von Owen Farrell zum 13:9 und was dann in den letzten 15 Minuten passiert ist auf walisischer Seite, da haben sie einen Schalter umgelegt, hatte ich das Gefühl, weil dann auf einmal das Phasenspiel der Waliser sehr druckvoll, sie haben wenig Fehler in der Offensive gemacht, sie haben sehr konzentriert ihre Offloads gemacht und von da an gab es quasi nur noch eine Richtung.
Ja, also hast du auch schon richtig gesagt, also für mich waren so ein paar Sachen so kriegsentscheidend, also Farrell hatte so ein bisschen so ein, zwei kleine Fehler, die man von ihm nicht kennt, also hat so den Ball direkt ins Aus gekickt, das ist halt so irgendwie so, hat man gesehen, der ist vielleicht nicht so 100% seinen besten Tag, ich glaube, das hat er auch im Interview danach auch so gesagt, für mich war so irgendwie so ein Ansatz so zu sehen, in dem, also wir haben schon mal, glaube ich mal, du und ich zumindest drüber gesprochen, Sinclair, also der erste Reihe-Prop von England, also man sagt, dass er immer so, zumindest für ein Penalty oder eine gelbe Karte, so ein sicherer Mann ist, also wenn du wetten würdest, wer kriegt so eine gelbe Karte, könntest du auf jeden Fall relativ gut auf ihn setzen. Für mich war das so entscheidend, der hat so irgendwie so Kleinigkeiten so gemacht, so am Spielrand oder auf dem Spielfeld oder dieses, wo er hat dann für mich absolute sinnlose Penalty weggegeben hat, wo er einfach mal den Mann hat, also in den Mann reinblockt, sozusagen nach dem Kick, sind so Sachen und das waren so für mich irgendwie so Punkte, also irgendwie Warren Gatland hat es geschafft, irgendwie in den Köpfen von den Engländern zu kommen mit diesen ganzen so irgendwie Anpöbeln, was so immer so angeht und irgendwie hat man das gemerkt, also der Druck von den walisischen Fans auf die Engländer, von dem Spiel, dass es so eng war, manche Leute haben einfach nicht so gut reagiert und das war so für mich, wo es halt wirklich gedreht hat und nicht besonders irgendwelche Momente, irgendwie herausragende Moves oder irgendwas, so nur hat man gesehen, okay, die verlieren so ein bisschen den Kopf, also Farrell und Sinclair und unter anderem so ein paar andere Leuten haben so ein bisschen deren coolen Kopf nicht bewahren können, einfach irgendwas verloren sozusagen.
Das Spiel drehte sich endgültig, als dann in der 67. Minute Corey Hill mit einem Versuch für die 14:13 Führung gesorgt hatte. Dan Bigger, der zu dem Zeitpunkt schon für Gareth Anscombe auf das Feld gekommen war, mit der Erhöhung zum 16:13 und in der 77. Minute dann der Versuch von Josh Adams, der das Ganze besiegelte. Dan Bigger konnte die Erhöhung dann nicht durchkicken, aber das war dann kein Problem mehr. 21:13 heißt es am Ende für die Waliser, die so ein bisschen die Überraschungsmannschaft im Moment hier sind, weil sie jetzt nämlich noch die Chance auf den Grand Slam haben. Sie werden am letzten Spieltag gegen Irland spielen müssen, aber der walisische Sieg, habe ich das Gefühl, der lässt so viele Optionen für die letzten beiden Spieltage, dass das für das Gesamtkonstrukt Six Nations das beste Ergebnis war. Wie geht's dir?
Ja, genau. Also wenn man einfach das unparteiisch betrachtet, ist es einfach, das hat sich einfach alles geöffnet. Du hast schon vollkommen recht. Ansonsten wären die Engländer mit Grand Slam durchmarschiert. Also das wäre nicht mehr zu stoppen.
Ja, die Waliser führen dann jetzt auch in der Tabelle mit 12 Punkten Vor England mit 10 Punkten, Irland mit 9 Punkten, Frankreich 6, Schottland 5, Italien 0. Wir kommen jetzt gleich noch auf die anderen beiden Spiele zu sprechen. Aber die Waliser können jetzt hier durchziehen. Sie werden am letzten Spieltag, ich habe es gesagt, dann gegen Irland spielen müssen. Das tun sie aber zu Hause. Sie haben jetzt noch das Spiel nächste Woche in Schottland, im Murrayfield, Entschuldigung, in Edinburgh. Das könnte zum Stolperstein werden, aber die Waliser müssen als Favorit gelten hier.
Ja, wir werden noch über Schottland sprechen. Also ich glaube, Wales ist halt einfach der Form hat, ne? Dieses Buzzword, was ich zumindest immer höre und benutze selber, so dieses Momentum, was einfach wirklich komplett für Wales spricht. Die haben einfach den Form, die sind motiviert, die sind heiß, die haben auf jede Position eine Auswahl an Spieler. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Schottland große Probleme für Wales bereitet.
Und der Team Spirit scheint im Moment auch zu stimmen, denn Bigger wurde hinterher auf die Erfahrung angesprochen, warum oder wie es ist für ihn, jetzt im Moment von der Bank zu kommen. Und er hat gesagt, wir haben eigentlich ein ganz gutes Tandem, Gareth Ainscamp und ich. Und ich habe damit kein Problem, in der 60. raufzukommen. Und wenn ich dann so mit solchen Aktionen dazu beitragen kann, dass wir die Spiele gewinnen, dann passt es schon. Gute Stimmung im Moment bei den Walisern.
Ja, super Einstellung, also auch von so einer Fahne und Schlüsselspieler. Sehr, sehr gute Einstellung. Also das ist nicht nur das, was er sagt. Ich glaube, das ist, was die alle spüren. Also schon guter Teamgeist.
Guter Teamgeist. Die Waliser gewinnen gegen England mit 21-13. Wir haben noch zwei weitere Spiele aus dem letzten Wochenende zu besprechen. Und das eine Spiel, eigentlich haben wir die Italiener bislang immer recht selten besprochen, weil es immer sehr klare Niederlagen waren, aber sie haben bislang in dieser Six Nations Saison gute Matches gezeigt. Sie haben gegen Wales nur knapp verloren, ohne Offensivpunkt für die Waliser. Sie haben auch gegen Schottland sehr gut und sehr lange mitgehalten, beziehungsweise konnten in den letzten Minuten dann noch aufkommen. Und sie spielten jetzt gegen Irland zu Hause im Olympiastadion in Rom. Unter anderem mussten sie auf Sergio Parisse, ihre Legende auf der Nummer 8, verzichten. Aber am Ende steht ein 16-26. Vor allen Dingen die ersten 40 Minuten sollten für Italien sehr, sehr mutmachend sein, weil da führten sie nach der ersten Halbzeit mit 16-12. Vielleicht die beste Halbzeit von Italien seit mehreren Jahren hier in der Six Nations.
Ja, also genau hast du einen guten Punkt angesprochen. Also ohne Parisse, was für mich eigentlich eine gute Sache war für die Rest der Mannschaft. Also hat den ein bisschen befreit, weil ansonsten, wenn Parisse so da auf dem Platz ist, gucken die alle zu ihnen, dass er halt irgendwas macht. Und jetzt, glaube ich mal, war diese Aufgabe ein bisschen auf anderen Schultern verteilt. Und das hat mir ganz gut gefallen. Giardini zum Beispiel, die haben alle so wirklich zusammengezogen, haben gesagt, okay, es liegt an uns allen, jetzt was zu rocken hier. Und haben das auf jeden Fall gezeigt. Also super, super, super Halbzeit. Also Irland hatte so, ehrlich gesagt, so ein paar glückliche Szenen, aus denen sie halt gut profitiert haben. Und genau, also super Halbzeit von Italien auf jeden Fall.
Die beiden Kommentatoren auf der Zone haben auch gesagt, Mensch, ist dieses Ergebnis, diese erste Halbzeit trotz Sergio Parisse so geworden oder wegen? Ist er vielleicht so ein bisschen auch der Hinderungsgrund für die anderen Spieler? Bram Stein hat auf seiner Position gespielt. Tito Tebaldi hat meiner Meinung nach ein hervorragendes Spiel gemacht. Sergio Parisse war das Gesicht der Italiener in den letzten Jahren, aber seine Leistung hat so ein bisschen nachgelassen. Ist das vielleicht der erste Blick in die Zukunft des italienischen Rugby gewesen?
Ja, also ich glaube schon, also der ist schon zwar ein super Spieler, aber also seine besten Zeiten sind schon hinter sich. Die müssen auf jeden Fall planen für die Zeit nach Parisse.
Du kommst aus Irland, du hast das Spiel natürlich auch live gesehen, der Iren gegen Italien. Warum hatten die Iren solche Probleme, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gegen Italien?
Och, du fragst, also ich sitze hier und weine, so wenn ich daran denken muss. Also es ist vielleicht ganz leicht erklärt, ehrlich gesagt. Da haben ein paar Leute so eine Pause Wochenende gegönnt, also in Sturm hat, auf jeden Fall. Da hat einfach gesehen, dass dieses Zusammenspiel, diese Zusammenbindung oder Abstimmung war, hat einfach mal besonders in der Gasse. Das brauchst du kein Experte zu sein, um das zu sehen. Die Gasse hat einfach gar nicht gestimmt. Vom Einwurf bis zum Lifter, bis zum Fänger. Es hat einfach gar nicht gestimmt. das ist einfach eine Sache, das ist einfach so ein System-Failure hat sozusagen, wo die, halt die Coaches sagen, liegt einfach an den Spieler, das mussten die halt auf den Platz stellen. Was für mich hat noch irgendwie noch, also das ist irgendwas, was man lösen kann. Also man bringt halt Devin Toner zurück und Roy Best und dann läuft das Ding wieder. Da würde ich mir keine Gedanken machen dazu. Wo ich halt die Probleme sehe und was ich auch als Grund für die erste Halbzeit beziehungsweise das ganze Spiel, also schlechte Performance, war eher die Leistung von Connor Murray und Johnny Sexton. Man sieht, dass die beiden die sind nicht topfit. Also das sieht man halt schon. Die hatten längere Zeit größere Pausen wegen Verletzungen. Murray hatte so quasi das größte Verletzung seiner Karriere bisher und musste halt länger aussetzen. Und man sieht einfach, dass es irgendwie nicht fließt bei denen. Also die Abstimmung fehlt. Es ist halt irgendwie so Kleinigkeiten. Kleine Pässe werden halt nicht gefangen. Pässe kommen halt nicht gut an. Die Kreativität fehlt. Es ist irgendwie, irgendwas stimmt halt nicht bei den beiden. Und 9 und 10, also es sind einfach die wichtigsten Positionen auf dem Platz, wenn es um das Tempo oder das gesamte Performance der Mannschaft geht. Da stimmt einfach irgendwas nicht. Und wo ich mir die größten Sorgen mache, ist einfach, dass es mich extrem daran erinnert, wie es in der irischen Mannschaft war in 2007. Ich weiß, die Tola hat sehr, sehr, sehr weit raus hier, aber damals war es halt so das Problem, dass der Trainer damals die ersten 15 gewählt hat. Die haben einfach schlechte Leistung gebracht und er hat einfach gedacht, die brauchen einfach Spielpraxis. Ich lasse die ersten 15 wieder spielen. Die haben nochmal schlecht gespielt und nochmal. Was mich einfach Sorgen macht, ist, der Hintermannschaft hat sich gar nicht verändert zu der Vorwoche und irgendwie die Hintermannschaft stimmt einfach nicht was. Also irgendwas stimmt halt nicht mit 9 und 10. Die Innenpaarung, also hat man auch gesehen, dass Bondi Aki gleich verletzt war. Nach 10, 12 Minuten muss er runter oder vielleicht ein bisschen länger, aber es war auf jeden Fall ganz früh runter. Es stimmt einfach meist nicht. Also das ist, als ob sie halt miteinander sonst nie gespielt hätten, obwohl sie sich eigentlich alle gut kennen.
Johnny Sexton ist mir auch aufgefallen, dass er eine eher schwache Partie geliefert hat. Lag es auch vielleicht so ein bisschen daran, dass die Iren die Italiener einfach unterschätzt haben? Weil die Italiener waren einfach in den letzten Jahren das Kanonenfutter.
Ja, also kann auch sein, dass die unterschätzt haben. Glaube ich mal nicht, dass die so unterschätzt haben. Also das Spielergebnis war sehr, sehr eng. Normalerweise geht es schon deutlich auseinander. Ich glaube, vielleicht haben die ein bisschen unterschätzt, aber die Jungs sind momentan nicht in der Lage, deren Top-Leistung zu liefern irgendwie, wo auch immer das liegt.
Ja. In der zweiten Halbzeit konnte man dann aber relativ schnell dann den Rückstand aufholen beziehungsweise eine Führung erarbeiten. Keith Earls in der 50. Minute mit einem Versuch, dann Connor Murray noch mit einem Versuch in der 66. Minute, den er selber erhöht hat, und dann stand es am Ende 26-16. Und dann gab es am Ende dann noch eine ganz tragische Situation aus Sicht der Italiener, denn Ian McKinley, selber Ire, ist dann vor ein paar Jahren nach Italien gegangen und hat dort dann die Möglichkeit bekommen, in der italienischen Nationalmannschaft dann auch zu spielen. Er ist auf einem Auge erblindet, weil er einen Unfall beim Rugby vor ein paar Jahren hatte und spielt allerdings jetzt mit einer Spezialbrille für die Italiener und hätte noch mit einem Kick, mit einem Strafkick dann dafür sorgen können, dass die Italiener den Defensivpunkt holen. Sehr, sehr schade, dass sie das nicht geschafft haben, wie ich fand, weil der Kampf der Italiener war aufopferungsvoll.
Ja, also die hatten auf jeden Fall mindestens einen verlierenden Bonuspunkt. Also hätte denen auf jeden Fall belohnen können, wenn nicht mal einfach ein noch viel näherer Ergebnis. Also ich glaube, dieses Ergebnis am Ende ist eigentlich viel weit auseinander, als es tatsächlich war auf dem Platz. Also besonders diesen letzten Versuch von Murray, das war ein bisschen Schönheit auf so eine sehr schlechte Leistung, aber ich glaube, das Spiel an sich war viel enger, als die Ergebnisse gezeigt hat.
26-16 heißt es am Ende für Irland, die dann auch noch auf den Offensivpunkt verzichten mussten. Sie haben jetzt 9 Punkte und sind einen Punkt hinter den Engländern. Ein Spiel haben wir noch. Und das ist nämlich das der Franzosen gegen Schottland. Die Franzosen waren so ein bisschen die Enttäuschung bislang bei diesen Six Nations, haben zwei sehr schwache Spiele gehabt. Jetzt zu Hause im Stade de France in Paris hatten sie Schottland zu Hause und man hatte das Gefühl, sie wollten von der ersten Sekunde an zeigen, dass sie doch eine Mannschaft sind, mit der man rechnen muss. Sie haben am Ende mit 27-10 gewonnen. Das war in meinen Augen eine ganz, ganz starke Leistung der Franzosen. Oder sagst du, die Schotten waren so schlecht?
Also die Schotten waren halt nicht also mit den besten Leuten besetzt und hatten auf jeden Fall nicht die beste Leistung abgeliefert, aber die Franzosen, die haben diese, ja, die haben diesen Spielweise wieder entdeckt, was eigentlich, was man mit Frankreich verbindet, weil wir haben schon oft darüber gesprochen, also diese relativ lässig Einstellungen gegenüber so Offloads spielen und so einfach mal spielen sozusagen bei den Franzosen, das haben sie einfach mal wieder entdeckt, aber es liegt gnadenlos daran, dass die einfach mal die alten Leuten rausgeschmissen haben und die neuen Leuten eine Chance gegeben haben und ich bin auf jeden Fall derjenige, der schon seit Wochen das genau das sagt, also auf so Morgan Parra oder Lopez oder solche Jungs ist irgendwie wahrscheinlich nicht mehr so groß zu setzen und lass doch mal die 19-Jährigen oder die 20-Jährigen einfach mal spielen und gucken, was die machen. Und ich glaube, das hat man ja gesehen, was die drauf haben und was die für eine Spielweise aufbauen können. Das ist einfach mal, man sollte einfach drauf setzen, auf die Jugend halt einfach mal eine Chance geben und gucken, was die halt machen können.
Romain Ntamack hat zum Beispiel gespielt, der Sohn von Emile Ntamack, der hat Fly Half gespielt und hat hier eine wirklich hervorragende Leistung gezeigt. Der Mann der ersten Halbzeit war aber Johan Hugé. In der 27. Minute ist er erst noch per gelber Karte dann runtergeflogen. Da haben die Schotten nichts draus machen können aus dieser numerischen Überzahl. Und dann in der zweiten Halbzeit hat Johan Hugé dann ja den vorentscheidenden Versuch gelegt zum 15-3. Dass die Schotten in den 10 Minuten, in denen sie in Überzahl waren, gar nichts hinbekommen haben. Das fand ich die größte Enttäuschung.
Ja, also man sagt normalerweise beim Unterzahl sollten hat eine gute Mannschaft schon mindestens 3 also bis auf 7 Punkte hat schon Punkten, dass man hat damit mit leeren Händen zurückkommt, das hat ja enttäuschend, sag ich's mal so.
Ja. Die Schotten also mit einer enttäuschenden Leistung 10-27. Lest nochmal hier vor, wie die Tabelle jetzt aussieht nach 3 Spieltagen. Wales 12 Punkte, England 10 Punkte, die Iren mit 9 Punkten, die Franzosen 6, Schottland 5 und Italien im Moment 0 Punkte. Bevor wir auf den nächsten Spieltag zu sprechen kommen, der ja noch anderthalb Wochen hin ist, was hat dir am besten gefallen an diesem Wochenende?
Ja, also ich glaube, da werden wir uns einig sein. Also am besten hat mir gefallen die Leistung von Wales. Einfach mal, dass sie halt diese Emotionen mitgebracht haben. Die Art und Weise, also muss ich mal sagen, wir haben es gar nicht erwähnt, aber was mich am besten gefallen hat bei Wales, war wirklich, dass sie sich auf den Gegner eingestellt haben. Also ich habe es mal schon gesagt, England hat diesen Blitz-Defense gemacht und Wales hat einfach mal gesagt, ihr könnt Blitz-Defense machen, wie ihr wollt. Wir machen so Pick-and-Go und eng. Und es ist komplett, also das sieht man nie bei Wales. Was mich wirklich, wirklich gut gefallen hat, die haben gesagt, wer steht uns hier gegenüber? Wie mussten wir spielen, um den zu schlagen? Und so haben die genau gespielt.
Weil eigentlich möchte ich dir zustimmen, aber um eine andere Meinung zu bringen, sage ich, das Spiel der Italiener hat mir am besten gefallen an diesem Wochenende. Wie sie es geschafft haben, in der ersten Halbzeit Irland einen Kampf auf Augenhöhe zu bieten, in die Halbzeit sogar mit einer Führung zu gehen und dann am Ende nur knapp zu verlieren, diesen Defensivpunkt nur ganz knapp zu verpassen, das hat mir sehr imponiert. Ich hatte eigentlich gedacht, ja, ich sehe jetzt hier irgendwie ein Spiel mit 30 Punkten Unterschied und war am Ende gefesselt von den kompletten 80 Minuten hier zwischen Italien und Irland. Und deswegen, um was anderes als du zu sagen, sage ich, das italienische Spiel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hätte nämlich, was mir nicht gefallen hat, ich wollte, als ich das Spiel gesehen habe, Wales gegen England, die ersten 50 Minuten hätte ich gesagt, ja, das nehme ich, Wales gefällt mir nicht, weil so viele Fehler, weil so viele Fehlpässe, so viele Vorbälle dabei waren bei Wales, so viele Fehler, individuelle Fehler, hätte ich das nach 50 Minuten gesagt, nach 80 Minuten sind die Waliser der große Gewinner dieses Spieltages, also so kann es dann auch kommen. Was hat dir überhaupt nicht gefallen?
Ja, also überhaupt nicht gefallen, wahrscheinlich muss ich mal sagen, Irland. Genau, also wir haben schon ausführlich darüber gesprochen, aber diese Abstimmung, diese Zusammenspiel mit den Jungs, Sturm, Hintermannschaft, irgendwie scheint mir so gerade so ein Rätsel zu sein, also ob es denn, an den verletzten Spieler ist oder die Leistung von den Jungs. Johnny Sexton, Spieler des Jahres letztes Jahr und dieses Jahr ist wie, ja, schlechteste Spieler des Jahres oder so. Also das ist halt so ein bisschen extrem, aber auf jeden Fall die Leistung von Irland war nicht Weltklasse.
Ich hätte jetzt gesagt, die Schotten haben mir am wenigsten gefallen an diesem Wochenende. Du hast es gesagt, sie sind nicht mit der kompletten Mannschaft nach Frankreich gefahren und trotzdem war die Leistung meiner Meinung nach eine enttäuschende. Wer war für dich der Spieler des Spieltags?
Ja, das sind schon einige. Ich würde sagen, es ist ein bisschen unfair, nur auf so eine kurze Zeit zu machen, aber Dan Bigger war für mich einfach mal wirklich, also ich mag seine Art und Weise zu spielen, aber der hat einmal so einen Kick gemacht und dann selber gefangen und das ist so seine, weißt du, das ist so sein Markenzeichen, dass er in dem Spiel halt reinkommt und wirklich das Ding sicher nach Hause bringt sozusagen mit wirklich, wie das Ding geführt hat und nicht, dass Anscombe so schlecht gespielt hat oder sowas, sondern einfach mal, dass er wirklich so seine Stempel so auf dem Spiel gesetzt hat, das fand ich richtig, richtig gut. Ich weiß, es war ein kurzer Einsatz für ihn, aber ich fand, in der kurzen Zeit war er wirklich Weltklasse.
Ich hätte auch Dan Bigger tatsächlich gesagt, weil diesen Spark, den er noch gebracht hat in den letzten 20 Minuten, der war sehr offensichtlich. Aber um hier auch nochmal was anderes zu sagen, sage ich, und das ist jetzt, weil dieses Spiel mir so gefallen hat, ich sage Tito Tebaldi von den Italienern, ja. Die Nummer 9 der Italiener, der hat mir am besten gefallen. Der hat in der ersten Halbzeit so viel kaputt gemacht in der irischen Defensive. Das war wirklich ganz hervorragend, das anzugucken. Und am Ende ist er für mich der Spieler des Spieltages. Und das kann man auch mal bei einer unterlegenen Mannschaft sagen, wie ich finde.
Ja, das heißt recht. Also man muss nicht immer von dem Gewinnemannschaft sehen. Da hast du vollkommen recht. Also das war auch, hätte 100% an ihn auch gehen können, anstatt Peter Armani.
Der nächste Spieltag scheint so ein bisschen der offensichtlichste Spieltag zu sein. Schottland gegen Wales, England gegen Italien und Irland gegen Frankreich. Bei Irland gegen Frankreich und England gegen Italien muss man einfach die Heimmannschaften favorisieren. Wir haben eben schon so ein bisschen über Schottland gegen Wales gesprochen. Oder siehst du hier nochmal richtig Überraschungspotenzial bei den drei Spielen?
Also ich bin nicht so selbstsicher wie du jetzt mit. Also ich meine, England, Italien, ja okay, muss man halt nicht viel darüber sprechen. Wales, glaube ich mal, auch werden, hat schon gewinnen gegen Schottland. Bei Irland, Frankreich, also wenn du mich so vor 2 Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, wird so einfach sein. Also die Franzosen sind eine Blamage. Aber jetzt ist es halt irgendwie so, wenn die Jungs spielen, also Itamark zum Beispiel, wenn die wirklich auf diesen Jungen setzen und gerade so, dass Irland so wirklich Probleme haben, sie in Topform zu finden, finde ich, dass das könnte eng werden.
Ich würde mich freuen darauf, wenn es enge Spiele geben würde am nächsten Wochenende, beziehungsweise in anderthalb Wochen. Am 9. März die beiden Spiele Schottland gegen Wales und England gegen Italien und dann am 10. März am Sonntag dann Irland gegen Frankreich um 16 Uhr. Und alles, ja, alles deutet darauf hin, dass wir dann am letzten Spieltag wirklich ganz hervorragende Spiele sehen werden mit Wales gegen Irland und England gegen Schottland. Ich glaube, da können wir uns alle darauf freuen, oder?
Ja, 100%. Also wenn das nächste Wochenende ausgeht, so wie du dir vorstellst, und das ist alles vorbereitet für das allerletzte Grand Slam Decider für Wales dann ausgehen würde, das wäre wirklich für Fans die beste Möglichkeit.
Hoffen wir drauf. Ich drücke die Daumen, dass es so kommt am Ende, dass wir am letzten Spieltag wirklich nochmal zwei ganz, ganz, ganz großartige Spiele sehen werden. Das war Donald Peoples, einer unserer Experten aus der Sendung Vorpass, dem einzigen deutschen Rugby-Podcast im Moment. Donald, vielen Dank für deine Expertise.
Ja, sehr gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples.
und Georg Molz.
Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb.
Ich kann es gar nicht glauben.
Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.